Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir sind mitten in den Vorbesprechungen der EM-Gruppen und heute gucken wir auf Gruppe C und D. Wir, das ist nicht nur Julius Eid, das bin nämlich ich, sondern auch mein geschätzter Kollege Alex Trüker. Hallo Alex.
Hallo Julius, Servus. Weiter geht's bei uns. Gruppen A und B im Check gab's vor 2 Tagen, jetzt Gruppe C und D. Wir sind richtig heiß auf die EM, so richtig, richtig scharf. Und das machen wir jetzt unter anderem mit dem Blick auf England, auf Kroatien, den Vize-Weltmeister. Was können die Nordmazedonier vielleicht an Überraschung schaffen, die die Deutschen ja ein bisschen überrascht haben? Wann war es? März, glaube ich. Also da geht schon einiges in diesen Gruppen, einiges zu besprechen und ich freue mich drauf.
Ich mich auch und deswegen erledigen wir mal schnell das Organisatorische, dass wir dann auch endlich einsteigen können und diese Vorfreude auch aufrechterhalten, auch bei Alex. Deswegen ganz kurz noch die Hinweise vorweg. Einmal natürlich der Hinweis, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und auch die Quoten, die hier im Podcast im Gespräch genannt werden, die sind ohne Gewähr, diese Angaben, die können sich immer noch jederzeit ändern und natürlich auch von Wettanbieter zu Wettanbieter variieren. Ganz wichtig zum Schluss noch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, dann könnt ihr euch Hilfe holen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mitverantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Ansätze, wie das Ganze dann für euch vielleicht ein wenig leichter wird. Und wir steigen jetzt ein in Gruppe C, logischerweise, mit der wir beginnen. In dieser Gruppe sprechen wir über die Niederlande, über Österreich, über Ukraine und über Nordmazedonien. Das ist eine Gemengelage. Im Gegensatz zu A und B ist für mich hier relativ gut ersichtlich, wen wir wohl auf Platz 1 und 2 sehen werden, Alex. Für mich die Niederlande und Österreich da auf jeden Fall die Favoriten hier aufs Weiterkommen. Aber auch die Ukraine, dank Nordmazedonien in der Gruppe, vielleicht werden wir gleich noch ausführlicher besprechen, ganz gute Karten auf dem Weiterkommen. Wir haben schon öfter gesagt, 3 Punkte könnten durchaus dafür reichen, dass man einer der besten 4 Gruppendritten ist. Und das reicht ja zum Weiterkommen. Also ein Sieg gegen Nordmazedonien, mehr muss die Ukraine im besten Fall gar nicht leisten, um sich das Weiterkommen zu sichern, ne?
Also ich merke schon, du unterschätzt A, die Ukraine und B, Nordmazedonien sehr, sehr stark.
Nee, ich schätze sie ein, ich unterschätze sie nicht.
Okay, also du traust ihnen auf jeden Fall nicht viel zu, das entnehme ich deinen ersten Worten dieser Gruppe C schon mal. Auch da bin ich mir nicht ganz so sicher, ich sehe eine ziemlich ausgeglichene Gruppe, weil anders als in Gruppe A und B, da gibt es die Folge übrigens längst schon abrufbar, hört euch das gern an, damit ihr da informiert seid. A und B, klare Favoriten, also Gruppenköpfe als Favoriten. Bei C, trotz Niederlande, sehe ich das nicht so. Also ich glaube, die Niederlande hat einige Probleme, zuletzt nur ein 2:2 gegen Schottland unter der Woche in einem Freundschaftsländerspiel, wo das 2:2 in der 89. Minute gerettet wurde von Superstar Memphis Depay, sonst hätte es da schon gleich eine peinliche Heimpleite gegeben. Also für die Niederlande ist für mich nicht so klar favorisiert, natürlich auf dem Papier der Favorit in dieser Gruppe, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie enorme Probleme haben und vielleicht nur ein Spiel gewinnen am Ende der Runde und sich dann irgendwie durchmogeln.
Ja, ich sehe mit Niederlande und Österreich einfach 2 Teams, die für mich auch nicht Turnierfavoriten sind, da gebe ich dir recht. Also wir werden ja auch noch über England zum Beispiel sprechen und wir haben auch schon über andere Mannschaften gesprochen, denen wir mehr zutrauen im Laufe des Turniers. Die Niederlande gehört da auch nicht unbedingt für mich zu, wird ja auch so ein bisschen durch die letzten Testspiele unterstrichen, was man da wieder gesehen hat. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir mit Österreich und Niederlande hier 2 Mannschaften haben, die durchweg solide und stabil besetzt sind und sich deswegen eben das in dieser Gruppe nicht nehmen lassen werden, weil das bei der Ukraine nur in manchen Mannschaftsteilen der Fall ist und bei Nordmazedonien eben gar nicht. Das ist ja auch nicht despektierlich gemeint, aber die Nordmazedonier, da ist es wirklich dieses, dass sie dabei sind, ist ja schon der große Erfolg, den sie erreicht haben.
Ja, ne? Absolut. Ja.
Und ich glaube, das ist sogar den Spielern selber auch bewusst. Und ich glaube, man wird sich sicherlich teuer verkaufen, aber am Ende wird man hier keinen Schneid haben. Wir haben es bei Österreich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, kann man ja mal sagen, und wir werden es gleich durchgehen. Österreich ist ja zum Beispiel einfach eine sehr, sehr solide Bundesligamannschaft, wenn man so will, vom Kader her. Und ich glaube, im Vergleich zur Ukraine, im Vergleich zu Nordmazedonien wird das reichen. Die Niederlande ist für mich sogar noch ein Ticken darüber. Wie gesagt, sie ist für mich auch nicht Turnierfavorit im Moment. Da fehlt mir ein bisschen was, aber sie haben genug Qualität auf dem Feld, um das für mich relativ deutlich zu gestalten, erstmal in dieser Gruppe.
Ja, natürlich weiterkommen ist absolut Pflicht für die Niederlande. Alles andere wäre logischerweise der Super-GAU. Erster können sie natürlich auch werden. Unentschieden gegen Österreich, irgendwie ein Sieg gegen Ukraine, Nordmazedonien oder solltest der Erstes werden. Aber nochmal, gegen die Ukraine, glaube ich, können sie sich auch schwer tun, auch gegen Nordmazedonien. Würde es mich nicht überraschen, wenn die Niederlande da wirklich enorme Probleme hat. Denn nochmal, Nordmazedonien hat Deutschland überrascht. Gab es einen Auswärtssieg in Deutschland? Goran Pandev das Tor geschossen. Also da wurden schon die Deutschen überrumpelt. Sprich, wenn du das gegen Deutschland schaffst, warum nicht auch gegen die Niederlande? Also ich würde Nordmazedonien da nicht vollkommen ja, als Monster-Underdog, der mit 0 Punkten und 0 Toren aus der Gruppe rausgeht, ansehen.
Ich schon. Aber
Du schon.
wir werden
Klare
sehen.
Aussage. Gut, notiere
Also
ich
das
mir.
ist, wie gesagt, du hast mir auch schon verraten, ich benutze es einfach mal, es gibt eine schöne Quote zum Beispiel auf, wer kommt weiter, also wer besetzt die ersten beiden Plätze in dieser Gruppe. Wenn das Niederlande und Österreich sein sollten, gibt es da schon eine schöne Zweierquote drauf und ich finde das Ganze in dieser Gruppe tatsächlich sehr realistisch. Also das ist schon mal so die erste Sache, die ich in den Raum stellen möchte, dass ich das für wahrscheinlich halte auf jeden Fall. Wir können es ja jetzt mal so machen, wie wir es am Ende eben auch gemacht haben bei der Besprechung von Gruppe A und B. Also ich kann einmal nennen, dass die Gruppensiegquoten auf jeden Fall sehr niedrig sind auf die Niederlande, unter 1,5, teilweise sogar bei 1,4. Also da sind sich die Wettanbieter recht sicher und da, das ist auch nicht wahnsinnig lukrativ, vielleicht tatsächlich ein bisschen interessanter, da Österreich mit der
Ja,
Sechserquote, die man im Schnitt
absolut.
bekommt, weil du hast es schon gesagt, wenn die Niederlande einmal stolpert und Österreich halt mit einem 2-1 und 1-0 gegen Nordmazedonien den Job erledigt, dann sind sie Gruppenerster. Also es ist ja durchaus vorstellbar, sagen wir mal, wenn wir jetzt favorisieren in dieser Gruppe Niederlande und Österreich, dass die beide ihre Spiele gewinnen werden gegen Ukraine und Nordmazedonien, dann könnte das direkte Duell ausschlaggebend sein und da ist die Chance nicht so gering, dass da eine Sechserquote nicht vielleicht doch schon recht
Ja.
attraktiv erscheint, ne?
Ja, ich finde die auch viel zu hoch, die Sechserquote. Also das ist wirklich ein ja, kleiner Geheimtipp, die anzuspielen. Gruppensieg Österreich, du hast es gesagt, ne? Unentschieden gegen die Niederlande, die anderen beiden Spiele einfach ein bisschen höher gewinnen. Da reicht ja schon das ein oder andere Tor. Dann kommt die Quote schon an. Also das ist eine sehr, sehr lukrative Sache und verwundert mich auch. Also bwin, bei bwin ist es 6-0. Je nachdem, wie es bei den anderen Anbietern ist, aber groß anders, glaube ich, ist die im Schnitt nicht. Deswegen, ja, das ist wirklich ein Geheimtipp. Sollte man sich definitiv auf den Zettel schreiben.
Ja, dann
Gruppensieg Österreich. Loggen wir ein, oder?
loggen wir ein. Finde ich auch durchaus vertretbar. Wir können, wie gesagt, ja auch mal gemeinsam auf die Kader blicken, können dann direkt auch bei den Österreichern irgendwie anfangen. Wir haben es gesagt, solide Bundesligamannschaft. Das heißt auch, die Bundesliga überwiegt in diesem Kader. Also die meisten Spieler mit weitem Abstand, die in dieser im 26-Mann-Kader vertreten sind, kommen aus der Bundesliga. 19 Stück, wenn wir es richtig durchgerechnet haben.
Wahnsinn, ja.
Na, also da wirklich eine große Einheit aus der Bundesliga. Es hätte ja sogar einer mehr werden können, denn der absolute Star, würde ich sagen, David Alaba, der hat ja noch lange in der Bundesliga gespielt, spielt jetzt aber bei Real Madrid, wie wir seit ein paar Tagen wissen. Also David Alaba vielleicht auch so ein bisschen der größte Name dann doch in dem Team, aber wie gesagt, ansonsten sehr, sehr viel Solides drumherum, ne? Ich sehe auf der Torwartposition eine kleine Schwäche, muss ich ehrlich sagen, bei den Österreichern, weil da fehlt mir zumindest dieses, ja, Bundesliga-Stammkeeper-Niveau, das ist
Ich
jetzt nicht
wollte
vertreten.
gerade sagen, dir fehlt der Bundesligaspieler im Tor.
Genau, du hast halt
Die
mit Bachmann, Perwan, Schlager jetzt keinen,
einzige.
der vielleicht die großen das mitbringt, was da in der Bundesliga mitschwingt, wenn die meisten, wenn wir über solide Spieler sprechen, die in diesem Kader vertreten sind. Alaba ist mehr als solide auf jeden Fall auch, das kann man sagen. Mit Hinteregger hast du einen Innenverteidiger, der eine sehr starke Saison wieder bei der Eintracht gespielt hat, ja auch vielerorts geschätzt wird. Trimmel von Union Berlin, der tatsächlich auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Union Berlin hat das ja
Ja.
auch mit einem sehr guten Tabellenplatz unterstrichen. Du hast einen Leiner von Gladbach, der da natürlich einfach zu den Allroundern gehört, der auch immer solide Arbeit. Also solide Kost, das ist sowieso so ein bisschen die Überschrift. Du hast Philipp Lienhardt vom SC Freiburg, der eine herausragende Saison gespielt hat, tatsächlich auch die meisten Karrieretore seiner Karriere geschossen hat in dieser Saison, vorher eigentlich gar nicht, jetzt sogar 4 Treffer für Freiburg nach Standards erzielt, hat aber in der Nationalmannschaft noch keine große Rolle spielen dürfen bis jetzt. Ich hatte die Möglichkeit, für ein anderes Portal ein Interview mit ihm zu führen. Da hat er tatsächlich auch ein bisschen mit mir drüber gesprochen, dass es kein schönes Gefühl ist, anzureisen, wieder abzureisen ohne Einsatzzeit, aber dass er trotzdem weiter auf die EM hofft. Und ich finde auch, er hat eine sehr gute Saison gespielt, aber nicht ausgeschlossen. Du hast einen Grilic im Mittelfeld, den ich eigentlich gerne mag, von Hoffenheim. Einen Sabitzer, der natürlich vielleicht sogar einer der
Ja.
besten und größten Namen ist, mittlerweile Kapitän von Leipzig. Du hast einen Schlager, der sehr, sehr stark bei Wolfsburg ist. Und vorne hast du natürlich tatsächlich einfach mit Kalajdzic einen sehr spannenden Spieler. Und ja,
Absolut.
da den ganz großen Namen, würde ich sagen. Marco, ich kaufe dein Leben an Arnautović, auch im Sturm unterwegs.
Ja, tatsächlich. Mir gefällt das Mittelfeld der Österreicher sehr, sehr gut. Also du hast es solide Kost genannt in der Abwehr, okay. Im Mittelfeld würde ich da eins drüber gehen. Das ist definitiv viel mehr als solide. Laimer von Leipzig gefällt mir immer sehr gut, wenn er sehr, sehr lange verletzt war in der Saison. Also wenig Spiele gemacht, aber ein Top-Spieler, der dir da sehr viel gibt. Dann mit Sabitzer einen super kreativen Mann. Alaba spielt ja in der Regel auch meist im Mittelfeld bei Österreich. Xaver Schlager von Wolfsburg, auch ein sehr, sehr solider Mann. Das ist das Mittelfeld. Und dann Baumgartner, der für die Tore, ne, aus der Tiefe sorgen kann, der da in die Spitze stößt. Also das Mittelfeld der Österreicher, das finde ich klasse. Vor allem, wenn man überlegt, in welcher Gruppe sie sind, ne? Mit Ukraine, Nordmazedonien und vor allem mit der Niederlande, wo das Mittelfeld mich, wir werden es später besprechen, abgesehen von De Jong jetzt nicht unbedingt umhaut, Wijnaldum vielleicht noch. Aber ja, Österreichs Mittelfeld gefällt mir gut. Spannender Stürmer in Kalajdzic. Arnautović kann ich nicht so einschätzen, was der so bei Shanghai treibt, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr starke Mannschaft, die Österreicher, die, finde ich, nicht nur diese Gruppe mehr oder weniger überleben müssen können, sondern auch Achtelfinale, Viertelfinale definitiv erreichen können. Also Viertelfinale fast schon Minimum, je nach Gegner, den du natürlich in der nächsten Runde hast.
Mit dem passenden Turnierweg scheint das auch durchaus möglich. Du hast
Ja.
gesagt, Mittelfeld wirklich auch so ein bisschen das Kronjuwel in dieser Aufstellung. Wie gesagt, auch deswegen Österreich für mich ziemlich weit vorne in dieser Gruppe. Konkurrenz wohl eher sogar um den Gruppensieg als darum, ob sie überhaupt weiterkommen. So würde ich das einschätzen mit dieser Mannschaft. Wir können direkt mal auf die Niederlande gucken. Die sind weiterhin für mich trotzdem Favorit auf den Gruppensieg. Und ich finde auch, du hast natürlich jetzt übers Mittelfeld. Das sind jetzt einige Spieler, die wir nochmal ins Spiel bringen müssen und zu sagen, da gehe ich nicht ganz mit dir, dass das nur so ein bisschen wenig ist. Ich finde, da sind noch mehr spannende Spieler unterwegs durchaus, aber können wir gleich drüber sprechen. Selbe Situation, aber so ein bisschen zumindest würde ich sagen, wie bei Österreich mit den Torhütern. Da fehlt mir
Ja.
der Van der Sar oder so in dieser Generation, ne? Also da ist so ein bisschen Luft nach oben, meiner Meinung nach. In der Abwehr hast du, haben wir auch schon in dem Langzeitwetten-Podcast über Favoriten und ähnliches, haben wir ein bisschen auf die Niederlande geblickt, kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Natürlich, auch der ist abrufbar und noch aktuell. Da haben wir auch schon über die Abwehr der Niederlande gesprochen und die finde ich auch durchaus solide mit De Ligt, De Vrij. Van Aanholt gefällt mir eigentlich ganz gut als Außenverteidiger, bringt zumindest Tempo mit. Du hast einen sehr, sehr erfahrenen Mann mit Daley Blind, aber natürlich das große Loch, was Van Dijk hinterlässt. Ne? Das wäre nochmal eine ganz andere Nummer, wenn dieser Name damit im
Absolut.
Aufgebot stehen würde.
Ja, der fehlt den Holländern, glaube ich, auch. Haben Sie ja, denke ich, auch gemerkt jetzt unter der Woche beim ja, enttäuschenden Ergebnis, muss man ja einfach so sagen. Das war etwas wenig gegen Schottland, das 2:2, wo sie, wie gesagt, in der 89. erst überhaupt den Punkt im Freundschaftsspiel gerettet haben. Da haben sie die Dreierkette übrigens ausprobiert mit De Vrij, Timber und De Ligt hinten, so sicher war die jetzt nicht. Gegen Schottland musst du auch erstmal zwei Tore kassieren, muss man auch sagen. Ne? Also, ja, da gibt es, glaube ich, noch ein paar Stellschrauben, die angepasst werden müssen. Und die Torhüterposition, ja, stellt mich auch nicht ganz so zufrieden. Gehe ich d'accord, ja.
Ja. Mittelfeld, du hast es gesagt, ja, die beiden besten auf jeden Fall, würde ich auch sagen, Jorginho Wijnaldum, im Moment noch gelistet für den FC Liverpool, aber das wird sich ja in diesem Sommer wohl noch ändern. Der Vertrag läuft aus, genauso wie Frenkie de Jong, der beim FC Barcelona dann in dieser Saison auch so richtig angekommen scheint und auch so ein bisschen das ja einhält, was man sich von ihm versprochen hat, als er mit De Ligt und gemeinsam und mit Van de Beek, der übrigens auch dabei ist, so ein bisschen mit Ajax Europa aufmischte, ne? Und auch Van de Beek ist dabei, habe ich schon gesagt, und da erhoffe ich mir tatsächlich, dass er im Gegensatz zu seiner Zeit bei Manchester United vielleicht in dieser Nationalmannschaft doch noch mal mehr die Chance bekommt zu zeigen, was er eigentlich kann, weil bei Ajax war es wirklich einer meiner Lieblingsspieler in ganz Europa, auch die Art, wie er gespielt, wirklich klassisch Box to Box, vorne gefährlich, hinten gut im Zweikampf. Der bringt
Ja.
eigentlich so viel mit, ist auch noch jung. Da habe ich die Hoffnung, dass er da vielleicht ein bisschen wachsen kann. Und um das
Aber
nur
was
ganz
er
schnell
nicht viel
abzuschließen
mitbringt,
noch.
ist die Spielpraxis, ne?
Ja, genau. Also das ist die große Frage. Fühlt er sich jetzt, hat er mehr Vertrauen bei der Nationalmannschaft? Kann er vielleicht mehr zeigen, als er es beim Verein tut? Oder fehlt ihm einfach die Spielpraxis, die er jetzt so nicht bekommen hat in der Regelmäßigkeit? Das ist bei ihm so ein bisschen das Fragezeichen. Und dann, ja, Martin Deron und Davy Klaassen von Atalanta, sowohl von Ajax, dann Klaassen, der ja auch von Bremen bekannt ist, für mich auch ordentliche zentrale Mittelfeldspieler, die da einiges ja, an
Ja,
Stabilität noch
solide
reinbringen
Kost,
können,
ne?
rund um die großen Namen, ne?
Solide Kost, ne? Also mehr auch wirklich nicht. Und deswegen, das fehlt mir ein bisschen. Also neben Gini Wijnaldum und Frenkie de Jong, der Rest überzeugt mich nicht. Donny van der Beek, wie gesagt, kaum gespielt. Ja, Deron, Gravenberg, Koopmeiners. Puh. Zu Davy Klaassen möchte ich eher wenig sagen. Von dem halte ich einfach nicht so viel. Also der raut sich natürlich immer rein, aber er ist schon fußballerisch sehr beschränkt. Also da finde ich, der ginge es noch ein bisschen besser. Interessant sind natürlich die Außenverteidiger. Also Owen Weindahl, der kann da richtig Dampf machen auf links. Das ist schon mal ein interessanter Mann. Und Denzel Dumfries auf rechts. Ja, mit seinen, was ist er, 1 Meter gefühlt 95 groß. Sehr, sehr unorthodoxer, großer Außenverteidiger. Das finde ich schon okay, aber unterm Strich. Ja, der Kader könnte besser sein, finde ich. Also auch im Sturm, weiß auch nicht, ist Wekos gesetzt von Wolfsburg. Immerhin ist er dabei, hat ja lange Zeit, wurde er nicht berufen. Immerhin jetzt bei der EM dabei. Oder setzt De Boer doch auf Luke de Jong, von dem ich auch wiederum sehr, sehr wenig halte, muss ich ehrlich sagen. Also dem musst du die Pille schon wirklich an den 5-Meter-Raum auf den Kopf flanken, damit er was aus dem Ball macht. Ansonsten kommt er für mich zu wenig. Dementsprechend ist das vorne, ja. Memphis Depay und nicht sehr viel mehr, so ein bisschen, um es jetzt mal einfach mal ein
Ja,
bisschen
obwohl ich die Mischung
plakativ
schon,
zu schreiben.
ich finde die Mischung schon in Ordnung, weil du hast mit Malen, mit Pommes durchaus Tempo, die du mit reinbringen kannst. Dann hast du einen Spieler, der natürlich so als zentraler Mittelpunkt mit Depay, der technische Fertigkeiten auch mitbringt, auch eine Torgefahr mitbringt. Und dann hast du auch klassische Abschlussspieler wie Wout Weghorst, der eine sehr starke Saison bei Wolfsburg gespielt hat und auch in der Effektivität vielleicht genau das mitbringt. Das haben wir ja wirklich, glaube ich, sehr oft erwähnt, einfach, dass Effektivität ein Schlüssel in solchen Turnieren ist, ne? Also, ich finde die
So
Mischung
sollte
schon in
er gesetzt
Ordnung.
sein, ne?
Ja, sollte er gesetzt sein, natürlich, vorausgesetzt, aber
Also.
ich sehe da, wie gesagt, bei der Niederlande sowohl als auch bei Österreich in großen Teilen solide bis gute Teams aufgestellt, wo man wenig zu meckern hat an einzelnen Mannschaftsteilen bis auf die Torwartposition. Und das sollte in dieser Gruppe dann halt reichen. Es gibt ja auch Gruppen, wo dann noch mehr andere große Namen zusammengeworfen wurden, vor allen Dingen die Deutschlandgruppe. Da würden wir vielleicht ein bisschen anders darüber reden, wer scheitern könnte. Aber hier, ja, mit Nordmazedonien, wie gesagt, da ist tatsächlich Pandev wohl der einzige Name, der so ein bisschen auf dem Zettel von vielen steht. Und auch der ist ja schon im fortgeschrittenen Fußballeralter. Es gab diesen Ausrutscher von der DFB-Elf gegen Nordmazedonien, der natürlich nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber am Ende ist es einfach so, dass wir hier eine Mannschaft haben, die als klarer Underdog reingeht, deren großer Erfolg ist, dass sie beim Turnier dabei sind. Und ich rechne, wie gesagt, damit, dass man das auch so sehen wird. Also Nordmazedonien für mich klarer Underdog. Und bei der Ukraine ist es für mich so ein bisschen, sie haben schon die Möglichkeit, wenn sie sehr, sehr pragmatisch rangehen, jemanden zu ärgern, jemanden zum Stolpern zu bringen. Aber wenn wir auf diese Kader gucken, dann sind die anderen für mich doch einen ganzen Schritt weiter noch.
Ja, wenn du nur auf den Kader guckst, logischerweise, ist natürlich auch nicht alles, ne, so ein Kader. Also muss auch eingespielt sein, die Mannschaft. Das sehe ich, wie gesagt, bei Holland noch ein bisschen Problem, weil ich nie weiß, wer einfach im Sturm spielt. Also gegen Schottland haben sie 3-5-2 gespielt, Wout Weghorst neben Memphis, aber normalerweise sehr häufig spielen sie ja 4-3-3. Da sehe ich dann ein bisschen so Probleme bei der Niederlande. Deswegen nochmal, Sechserquote Österreich-Gruppensieg, das ist schon sehr, sehr sexy. Das ist schon sehr lukrativ. Das kann man sich definitiv ansehen. Nordmazedonien, sollte Letzter werden, sind wir uns einig. Würde mich aber tatsächlich nicht überraschen, wenn sie nicht Letzter werden, sondern die Ukraine Letzter wird und am Ende nur zwei Mannschaften weiterkommen. Das ist so, damit, das würde mich am wenigsten überraschen tatsächlich, ne? Also wenn nur Holland und Österreich weiterkommen und Ukraine und Nordmazedonien auf der Strecke bleiben und Nordmazedonien aber tatsächlich nicht Letzter wird. Das
Ja,
finde ich
also die
spannend.
Ukraine hat natürlich auch ein großes Problem, weil wir es eben auch nochmal bei den Niederlanden rausgestellt haben mit Effektivität und so. Da ist im Sturmzentrum wenig internationales Format vorhanden. Jaremtschuk von Gent, Bessjedin von Kiew und Dobwik von SK Dnipro 1, das sind die drei Mittelstürmer, die da aufgeboten werden. Also das ist natürlich so ein bisschen, da fehlt es an Qualität. Im Mittelfeld sieht es ganz ordentlich aus tatsächlich. Da ist so ein Jarmolenko, der ja auch lange eine große Rolle schon in dieser Nationalmannschaft spielt. Du hast einen Sinchenko von Manchester City, der da meistens im Mittelfeld agiert, der ja durchaus auch unter Pep gewachsen ist, auch wenn er kein glückliches Champions-League-Finale gespielt hat. Aber das ist so ein bisschen vielleicht der namhaftere Teil. Und dann, ja, in der Verteidigung, Defensive setzt man eben komplett auf Eingespieltheit, weil, kann man jetzt so sagen, gut, alle Spieler kommen eigentlich von Dynamo Kiew und ein paar von Donetsk und das war's. Also da kann man zumindest darauf setzen, dass die Spieler sich kennen. Du hast es angesprochen, Eingespieltheit. Aber natürlich aus einer Liga, die jetzt nicht den ganz großen Flair vermittelt, ne, mit der ukrainischen Liga. Also, ja.
Ja, ich habe noch einen Geheimtipp. Der Österreicher 6-0er-Quoten-Geheimtipp war der erste und der zweite ist, wenn die Ukraine letzter wird in ihrer Gruppe, gibt es bei Bet365 eine 5er-Quote. Das finde ich auch wieder super lukrativ.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also Ukraine letzter, Österreich erster, dann hat man an dieser Gruppe schon ganz gute Quoten gemacht, würde ich sagen, wenn das so kommen
Eins
sollte.
von beiden reicht ja sogar. Also
Ja.
dadurch, dass die Quoten so hoch sind, einfach mal beide Sachen mit einem Zehner anspielen beispielsweise. Ne? Muss man nicht, kann man machen. Definitiv lukrativ. Denn nochmal Nordmazedonien. Also allein schon, dass sie bei der EM dabei sind, natürlich das höchste der Gefühle grundsätzlich. Erste Teilnahme überhaupt mit Finnland übrigens. Wir haben es im letzten Podcast erwähnt. Also der Neuling, aber eben die Deutschen auch geschlagen. Und ich schätze die Ukraine einfach nicht so stark ein. Also nochmal, womit wirst du Dritter? Wenn du beide Spiele verlierst und gegen die Ukraine unentschieden spielst und die Ukraine einfach ihre Spiele höher verliert gegen Österreich und die Niederlande, bist du ja schon Dritter. Also du musst ja nicht mal ein Spiel gewinnen. Ja?
Ja.
Dir reicht ja ein Punkt gegen die Ukraine und dann kassieren die halt ein Tor mehr und schon bist du Dritter und schon kommt unsere Fünferquote an. Ja? Also so, das möchte ich nochmal hier bekräftigen, wie gut, wie lukrativ ich diese Fünferquote auf die Ukraine finde.
Ja, ich würde sagen, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort und wir wechseln einfach mal die Gruppe zu einer Gruppe, wo der Gruppenkopf mein Turnierfavorit ist. Warum das genau so ist, das werden wir jetzt besprechen und könnt ihr natürlich aber auch schon in Teil im Langzeitwetten-Podcast so ein bisschen nachhören. Die Engländer führen diese Gruppe an und sind für mich, wie gesagt, einer der beiden großen Turnierfavoriten in diesem Turnier. Und ich freue mich sehr darauf, sie spielen zu sehen, weil ich auch wirklich gespannt bin, weil sie eben auch spannende junge Spieler haben, die wo ich mich sehr darauf freue zu sehen, ob sie hier nochmal den nächsten Schritt auch international auf der ganz großen Bühne gehen können. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Dazu haben wir den Vize-Weltmeister aus Kroatien, der alleine damit natürlich bewiesen hat, dass man ihn irgendwie auf dem Zettel haben muss. Übrigens haben wir auch schon drüber gesprochen, mit Quoten jenseits der 30 auf den Turniersieg, vielleicht für Leute, die risikofreudig sind und hohe Quoten mögen, auch irgendwie eine nette Variante, denn sehr hoch bewertet, Dänemark zum Beispiel sogar 10er. Quoten weiter drunter als die Kroaten. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Und dann haben wir mit Tschechien auch eine Mannschaft, der ja so eine kleine Überraschung in diesem Turnier vielleicht sogar zuzutrauen ist. Warum das so ist, auch das werden wir besprechen. Und dann auch noch die Schotten, die ja auch nicht ganz unten anzusiedeln sind im Ranking der Nationalmannschaften. Also da werden wir auch nicht drüber sprechen, als wäre es Nordmazedonien. Und ich finde tatsächlich, es ist eine sehr, sehr attraktive Gruppe D, Alex.
Ja, sehr ausgeglichen. England on top, der Favorit, aber dahinter Kroatien, Tschechien, Schottland, das ist schon ziemlich auf Augenhöhe, finde ich. Natürlich, die Kroaten haben die namhafteren, ja, abgezockteren, erfahrenen Spieler, natürlich allen voran Modric und Co. Aber ich würde Tschechien und Schottland da auch durchaus was zutrauen. Ich finde, da können wirklich alle drei Mannschaften weiterkommen. Erst recht als, ja, Gruppendritter natürlich.
Ja.
Also da, die Gruppe ist wirklich sehr, sehr spannend.
Das auch. Und auch England tatsächlich natürlich ähnlich wie in der Gruppe zuvor, die Niederlande, auch mit den Quoten auf den Gruppensieg bewertet, auch im 1-4er-Bereich so, ne? Klarer Favorit. Aber auch England muss auf jeden Fall schon in der Gruppenphase jeweils ans Maximum gehen, um dieser Favoritenrolle gerecht zu werden. Also jede Mannschaft, die da in der Gruppe ist, der traut man generell auch ein bisschen Stolpergefahr zu. Dazu ist natürlich auch noch ein spannendes Derby quasi, sofern es das bei Nationalmannschaften gibt, mit
Battle
Schottland
of
dabei.
Britain.
Battle
Battle
of
of Britain
Britain
wird's immer.
und das unter dem Vorsatz, dass sich immer mehr Schotten ja doch auch eine Abspaltung wünschen. Also es hat ja sogar ist wieder politische Dimension dieses Aufeinandertreffen direkt in der Gruppenphase. Durchaus spannend. Spiel wird übrigens in London stattfinden, so wie alle Spiele der Engländer. Da sind wir wieder bei diesem Thema des Heimvorteils.
Ja, haben wir gar nicht angesprochen. Holländer übrigens auch Heimvorteil. Alle
Ja,
drei Spiele
weiterer
in
Punkt.
Amsterdam. Genau, weiterer Punkt dazu sagen. Das sollte schon reichen für Holland auf jeden Fall. Ja, für England, wie gesagt, auch der Heimvorteil. Alle drei Spiele in Wembley. Coole Sache, aber tatsächlich, dass sie gegen Schottland im Wembley spielen. Also das wäre nicht so schön, wenn dieses Spiel in Baku oder so stattgefunden hätte.
Ja
Also
gut, aber die
immerhin auch.
andere Ausrichtungsarena ist ja in Glasgow, in dieser
Ja.
Gruppe, also Schottland zwei Heimspiele.
Stimmt, genau. Guter Punkt, tatsächlich. Also das wird für Kroatien und Tschechien ziemlich schwer, dadurch, dass die ständig Auswärtsspiele haben in England und in Schottland. So, also das sollte man schon auch auf dem Zettel haben, da den Heimvorteil, Fans sind ja zugelassen. Da geht schon was für die Schotten.
Genau, das ist ein kleiner Vorteil für die Schotten, die aber bei den Wettanbietern mit einer 20er-Quote auf den Gruppensieg erstmal als quasi schwächstes Team dieser Gruppe eingeordnet werden. Es ist so, dass wir bei England einfach, wie gesagt, die ganz großen Namen so dabei haben. Das macht es natürlich spannend und da kommt ja auch ein Teil der Vorfreude her, die ich auch hier schon mal ausgeführt habe bei Gruppe D. Einfach, dass wir da wirklich ein paar Superstars am Start haben. Mit Harry Kane, einen der besten Stürmer, dem wir beide ja auch siehe Langzeitwettenfolge durchaus die Torjägerkanone zutrauen in diesem Turnier. Das ist natürlich schon mal spannend. Wir haben dann sehr viele Talente, die nachkommen bei England. Da ist so ein bisschen natürlich immer noch die Frage, wie weit sind die? Ist dieser Schritt Titelgewinn jetzt schon dran oder wird diese Generation in ein, zwei Jahren bei der WM oder bei der nachfolgenden EM dann wirklich erst den Höhepunkt erreicht haben? Das ist so ein bisschen noch die Frage, die über England steht. Ja, und in der Verteidigung finde ich sie, in der Innenverteidigung finde ich sie leider nicht so gut aufgestellt wie in vielen anderen Mannschaftsteilen. Da sind viele Teams besser aufgestellt. Welche könnt ihr übrigens auch auf wettbasis.com nachlesen, denn da gibt es einen schönen Artikel über die besten fünf Verteidiger der EM und das ist auch nur Teil von einer riesigen Vorbereitungsmenge auf die EM, also auf wettbasis.com. Unzählige Artikel, sei es über die Quoten, sei es über die Ausgangslagen der Gruppen. Alles, was wir hier vielleicht im Podcast auch zeitlich nicht immer reinbekommen, das bekommt ihr auf jeden Fall von der Wettbasis noch geliefert. Dann eben in schriftlicher Form, guckt da einfach vorbei. Viele tolle Artikel am Start, unter anderem über die Verteidiger, die mir bei England, Alex, in der Innenverteidigung nicht so gut gefallen.
Nee, mir auch nicht. Von Maguire, obwohl er für England immer sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber bin ich so persönlich nicht ganz so angetan, weil er schon etwas ja, unmobil ist, ne? Etwas hölzern manchmal wirkt. Natürlich, wenn du tief verteidigst, kann er dir sehr helfen, aber wenn du davon ausgehst, dass England der Favorit in der Gruppe ist und quasi das Spiel machen muss und sich die Gegner vielleicht eher zurückziehen und dann hast du also eine hohe Abwehrlinie und da mit Maguire rum, puh, bin ich nicht so angetan. Connor Cody beispielsweise sollte er spielen, ein bisschen ähnliches Problem, ne? Auch ein typischer Schrank, ne? Ein sehr altmodischer Innenverteidiger, sage ich jetzt mal, mit dem willst du ja auch nicht unbedingt die höchste Abwehrkette spielen. Tyrone Mings bin ich auch nicht so super angetan, sollte der spielen. Ich bin auch gespannt, ob sie Viererkette oder Dreierkette spielen. Also die Stärken von England eher bei den Außenverteidigern. Da gibt es ausreichende. Chilwell auf links natürlich genannt und auf rechts gab es ja sogar vier im Kader. Es sind aber jetzt nur noch drei, weil Trent Alexander-Arnold sich kurzfristig verletzt hat.
Ja.
Der fällt aus. Wahrscheinlich holen sie einen neuen Innenverteidiger dazu und keinen weiteren Rechtsverteidiger, denn sie haben ja noch drei mit Kyle Walker, Kieran Trippier und eben Reece James von Chelsea. Also da bist du hochkarätig bestückt auf den Außen.
Genau, gerade die rechte Abwehrseite wirklich stark, aber auch auf links mit Ben Chilwell ein ja, Spieler, der mir sehr, sehr gut auf dieser Position gefällt, sogar europaweit im Vergleich für mich schon zu den sehr guten Linksverteidigern gehört im Moment, was man übrigens auch im Champions League Finale nochmal auf höchstem Niveau sehen konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. John Stones noch in der Innenverteidigung, der ist für mich aber auch immer so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Also er hat natürlich die Ansätze eines modernen Verteidigers, die guten Eröffnungen, aber dann fehlt ihm
Ja.
meiner Meinung nach doch wieder ein bisschen Physis, ein bisschen
Ja.
Tempo, um wirklich seine Defensivaufgaben so zu erfüllen, wie man es auf höchstem Niveau will. Also John Stones, ja, auch für mich nicht in diesen Top 5 der besten Verteidiger, über die wir gerade auch
Nee,
schon
eher
kurz
nicht.
gesprochen haben. Aber dafür, wie gesagt, gerade die Rechtsverteidiger, auch die Linksverteidigerposition sehr, sehr stark besetzt. Im Mittelfeld haben wir, gerade im zentralen Mittelfeld erstmal Jordan Henderson so ein bisschen als Anker, aber dann wirklich Spieler, auf die ich mich wahnsinnig freue. Jude Bellingham mit 17 Jahren eine starke Saison in der Bundesliga gespielt. Ist so ein bisschen die Frage, wie bereit ist er wirklich, wie viel wird er auch eingesetzt am Ende von Gareth Southgate. Aber vor allen Dingen vielleicht mein Lieblingsspieler der Premier League, Mason Mount, auch dabei, und auf den habe ich auch richtig Bock.
Eine der Entdeckungen der Saison, würde ich sagen, Mason Mount. Vor allem hinten raus unter Tuchel dann nochmal richtig aufgeblüht. Eine tolle Runde gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gesetzt ist tatsächlich in dieser englischen Mannschaft, auch wenn er noch recht jung ist. Wie du es genannt hast, ja, auf der 6 bin ich gespannt. Ich denke, Declan Rice wird da beginnen. Oder denkst du eher, Henderson gibt den Sechser? Die Frage ist natürlich System. Also ob sie auch Dreierkette spielen, 3-5-2 vielleicht, 3-4-3, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen. Und dann hast du teilweise ja vielleicht nur zwei zentrale Mittelfeldspieler, wenn du dann Henderson und Rice aufsetzt. Hast du denn überhaupt noch Platz für Mount? Also auch die Systemfrage finde ich spannend bei England. Ich finde das nicht ganz so klar, wie sie da spielen werden. Vor allem, weil sie verschiedene Systeme spielen können. Also sie haben ja Spielermaterial en masse für verschiedene Systeme. Phil Foden kann ja auch im Mittelfeld, auch wenn er unter Pep oft linker Flügel, aber ja kein typischer Flügelspieler in dem Sinne, sondern ein sehr, sehr kreativer,
offensiv. Ja, Jack Grealish ja auch durchaus ein Spieler,
zentrale,
der auch
genau,
diese
Grealish
zentrale
auch.
Rolle, eine kreative Rolle übernehmen könnte, offensiver.
Genau.
Also da hast du natürlich auch nochmal vorne dann in der Offensive ein paar Spieler, die da auch noch eine Rolle spielen könnten. Phil Foden und Jack Grealish vor allen Dingen. Also das habe ich, glaube ich, sogar schon mal in diesem Podcast erwähnt. Aber alle mal Jack Grealish beim Spielen zu gucken, dann werdet ihr wahrscheinlich Fans. Also ich bin ganz großer Jack Grealish-Fan auch. Auch auf den freue ich mich sehr.
Weil er die Stutzen wie Socken trägt, ne?
Genau, es ist die Alexander Klepp. Gedächtnisstutzen schon mal, da bin ich schon mal sowieso Fan, aber nee, ich finde auch, dass er so viel Spielfreude ausstrahlt und auch technische Fähigkeiten mitbringt, die das unterstreichen so ein bisschen. Das ist gar nicht mehr so oft in der Fußballwelt so zu beobachten, das ist einfach ein besonderer Spieler und das trifft definitiv auch auf Jadon Sancho zu, der ja auch mit ist. Das ist auch ein ganz, ganz besonderer Spieler, dem ich auch zutraue hier, ja, wahrscheinlich wird er wechseln in diesem Sommer und ich glaube, diese Plattform hier wird er nochmal unterstreichen, dass auch niemand fragt, warum er so und so viel Geld am Ende kostet. Das ist ja nämlich
falls
wert.
Falls er beginnen sollte, falls er gesetzt ist. Denn ich finde, Sancho funktioniert wirklich nur in einem 4-3-3, wo du einen klaren Rechtsaußen hast. Wenn sie Dreierkette spielen, hast du dieses, also hast du einen Flügelspieler, aber dann glaube ich, dass Trippier der Wingback ist. Weil Trippier einfach stark im Offensivspiel oder auch Reece James. Also sollte er...
Ja, also das wird natürlich am Ende abzuwarten sein. Es würde mich aber persönlich sehr wundern und ärgern, wenn England mit einer Dreierkette antritt. Erstens, weil wir haben über eh schon Probleme in der Innenverteidigung geredet. Und zweitens beraubst du dich dann auch irgendwie noch einer dieser wahnsinnig vielen richtig spannenden Offensivoptionen. Also ich hoffe sehr, dass sie da mit der Viererkette agieren werden am Ende. Harry Kane wird das Ganze anführen, da sind wir uns einig. Und dann hast du mit Marcus Rashford natürlich aber auch noch jemand, der da vielleicht nicht gleichwertig, aber ähnlich auch eingesetzt werden kann, dazu noch Tempo mitbringt. Also Englands Offensive, Englands Mittelfeld, Englands Außenverteidigung, das ist alles wirklich herausragend besetzt.
Das ist schon stark. Das ist ein wirklich für mich der beste Kader auf dem Papier mit Frankreich. Ohne
Wenn
und Aber. Und auch deswegen gehe ich mit dir mit, dass ich sage, auf dem Papier müssen die Engländer einer der Top-Favoriten sein. Denn du kannst jedes System spielen, du hast Spieler für alle möglichen Situationen auch, starke Konterspieler, ne? Rashford, Bukayo Saka, schneller Mann, Sancho, Sterling kann in engen Räumen spielen. Du hast jede Position doppelt, dreifach besetzt. Torhüter übrigens haben wir noch gar nicht besprochen, da am ehesten noch die Schwächeposition. Ne? Dean Henderson ist ja eh nur die Nummer 2 bei Man United. Pickford ist sowieso gesetzt, aber von dem halte ich nicht ganz so viel. Also da die am ehesten noch ein bisschen die Schwäche, wenn du sagst, Innenverteidigung auch ein bisschen wackelig, aber ansonsten vorne im Mittelfeld, Wahnsinnskader und definitiv auf dem Papier ganz, ganz oben anzusiedeln.
Ja. Kroatien war fast ganz oben bei der WM, ist jetzt auch in dieser Gruppe dabei. Ich muss aber sagen, um das direkt mal so als Überschrift darüber zu stellen, ich habe gerade bei England gesagt, die große Frage ist, ist die Generation schon so weit, diesen ganz großen Schritt zu machen? Bei Kroatien ist es so ein bisschen der Fall, ich glaube, diese Generation hatte ihren Höhepunkt mit diesem Finaleinzug. Ne? Und deswegen blicken wir hier auch in Teilen einfach über eine Mannschaft, die immer noch genauso gestaltet ist, die aber eben 3 Jahre älter ist als vor 3 Jahren. Und da durchaus ja auch so ein bisschen, finde ich, deswegen verloren hat, was einfach die Kaderqualität auf das erste Gefühl angeht, wenn du draufblickst, weil Lovren nicht mehr bei einem Liverpool spielt regelmäßig, sondern weil er eben mittlerweile bei St. Petersburg aktiv ist, weil Entschuldigung, ein dummer Goy wieder jetzt auch nicht in den letzten Jahren nochmal die zweite Luft bekommen hat und doch noch ein herausragender Spieler geworden ist. Der kam immer über seine Physis, ist jetzt halt noch ein bisschen älter. Auch wenn Luka Modric stark war für Real wieder, ist auch der ja mittlerweile im gehobenen Fußballeralter. Das zieht sich für mich alles so ein bisschen durch, dass diese wichtigsten Stellschrauben ja mir so ein bisschen zu gealtert sind mittlerweile, ne?
Und zwei Stellschrauben fehlen. Ivan Rakitic und Mario Mandzukic, zwei absolute Eckpfeiler der Vize-Weltmeisterschaft-Kampagne, sind nicht dabei. Nationalmannschaftskarriere beendet der beiden, vor allem Rakitic war herausragend. Ich glaube, Mandzukic hat das Siegtor gegen England geschossen. Also es gibt auch ein Wiedersehen bei dieser EM. England-Kroatien haben sich ja bei der WM schon duelliert, da haben die Kroaten die Engländer rausgeworfen. Jetzt gibt es so ein bisschen
Übrigens
die
ein sehr
Revanche.
intensives Spiel auch.
Ein Wahnsinnsspiel, also wirklich eines der Highlight-Spiele bei der letzten WM. Wirklich ein tolles Spiel. Wie gesagt, Mandzukic das Siegtor erzielt. Harry Kane hat damals, ich erinnere mich, eine Monsterchance liegen gelassen. Eine Riesenchance verballert. Kann sich jetzt natürlich drehen in der Gruppenphase, denn der eine ist nicht dabei und Kane, dem trauen wir das ein oder andere Tor zu. Dementsprechend, ja, gibt es da ein Wiedersehen, aber wie gesagt, kein Rakitic mehr, auch ein Verlust. Nichtsdestotrotz, Mittelfeld ist immer noch herausragend. Also, du hast Modric, du hast Kovacic, du hast Brozovic von Inter, allein die drei sind ja, klasse Akteure, alle erfahren international mit Hunderten, gefühlt Tausenden ja, Champions League und Europa League Spielen und meisterschaftsentscheidenden Spielen. Also, ein sehr, sehr abgeklärter, abgezockter, erfahrener Kader, aber eben, wie du schon sagst, ein bisschen in die Jahre gekommen. Dazu in Mandzukic nicht mehr diesen klaren Mittelstürmer Nummer 1. Du hast Kramaric natürlich weiterhin mit dabei. Für mich aber nach wie vor so ein zweiter Stürmer-Typus. Also als alleiniger Neuner find ich, funktioniert Kramaric nicht so. Der braucht jemanden um
Genau.
sich rum, weil er gerne so rumwieselt
Ja.
um den Strafraum rum. Und diesen klaren Neuner, Rebic ist es ja auch nicht. Der kommt ja auch lieber hängend oder vom Flügel. Perisic, klarer Flügelstürmer. Josip Brekalo von Wolfsburg auch eher Flügel oder offensiver zentraler Mann. Also da fehlt mir so dieser klare Mittelstürmer Nummer 1, wo du dir sagst, der garantiert mir Tore.
Ja.
Den
Bin
sehe ich
ich
in dem
absolut
Kader
deiner
nicht.
Meinung. Also ich glaube auch, wenn ich diesen Kader so zusammengestellt hätte, hätte ich vielleicht noch mal bei Mario angerufen und gesagt, du, ein
Ja.
Turnier vielleicht noch zum Ende hin, wollen wir das nicht noch
Komm.
gemeinsam machen?
Genau, genau.
Weil du hast
Tatsächlich
schon
geht
recht,
mir
das fehlt in
ähnlich.
dieser Aufstellung stark und das, ja, gerade in einem Turniermodus, wo wir so viel über Mittelstürmer und Effektivität reden, ist das natürlich auch eine ganz klare Schwachstelle, die da Kroatien noch mal mitbringt, auch im Gegensatz zu den Engländern, die Wie gesagt, wir haben das Aufeinandertreffen im Halbfinale der WM 2018 gehabt. England musste noch den nächsten Schritt machen. Kroatien war schon da mit dieser Truppe. Jetzt sind wir 3 Jahre später. Ich glaube, die Vorzeichen haben sich so ein bisschen gedreht und das sollte sich auch schon in diesen Duellen dann mit diesen beiden Teams zeigen. Ich würde natürlich gerne auch noch mal kurz auf die anderen beiden eingehen, denn auch denen trauen wir ja durchaus zumindest Außenseiterchancen in der Gruppe zu, Alex. Das ist einmal Tschechien. Das haben wir in Champions League Podcast oder in Euroleague Podcast, so ja dasselbe, schon öfter besprochen, in Form von Slavia hauptsächlich. Aber der tschechische Fußball hat auch einen Sprung gemacht. Also tschechische Mannschaften, allen voran Slavia, sind in der Euroleague recht weit dabei seit ein paar Jahren. Tschechische Spieler werden wieder auch so ein bisschen zum Exportgut. Also wir haben vor allen Dingen das leuchtende Beispiel mit Thomas Suchek, einer der besten Spieler der Premier League-Saison bei West Ham. Also
Ja, ich wollte ihn gerade dich darauf ansprechen. Du hast einen Lieblingsspieler bei den Tschechen, aber du hast das schon vorweggenommen. Also du hältst sehr viel von Suček, habe ich im Vorgespräch erfahren.
ja, also Thomas Suchek, tatsächlich defensiver zentraler Mittelfeldspieler, der ja bei West Ham maßgeblich daran beteiligt war, dass David Moyes, der ja ähnlich angeschlagen im Ruf war, wie zum Beispiel auch ein Jesse Lingard, der bei West Ham ja auch dann erst wieder zu alter Stärke zurückgefunden haben. Aber die haben fast bis zum Saisonende um die Champions League mitgespielt, sind eigentlich die positive Überraschung der Saison. Nur weil Chelsea nochmal richtig Gas gegeben ist, nicht der beste London-Club in der Tabelle geworden übrigens, vor Tottenham, vor Arsenal. Und das liegt auch an einem wahnsinnig guten defensiven Mittelfeldspieler. Und der ist eben Tscheche, der ist auch bei der EM dabei, Thomas Suchek. Ja, wie gesagt, auf seiner Position einer der besten in der Premier League. Und da sind wir uns einig, das ist eine recht gute Liga. Das ist auch prestigeträchtig, so ein Urteil, ne? Also da würde ich auf jeden Fall sagen, haben sie eine ganz, ganz starke Personalie. Und mit Adam Hlocek im ja, offensiveren Part dieses zentralen Mittelfelds, ein Spieler, der sehr begehrt ist in Europa immer noch, zwar noch in Tschechien unterwegs ist, aber es könnte für mich so der nächste Spieler sein, der diesen Schritt macht, den dann eben auch einen Suchek gemacht hat. Also da bringt man durchaus im Mittelfeld ein bisschen Qualität mit. Vorne haben wir Patrick Schick, den kennen wir von Bayer Leverkusen zumindest. Und Vidra vom Burnley FC, das sagt vielleicht auch noch manchen was. Es ist für mich eine Mannschaft, der ich, ja, die ich auf so einem Niveau sehe, dass sie jedem Gegner richtig, richtig unangenehm werden können, ne?
Ja, absolut. Unangenehm können sie werden, haben aber trotzdem immer wieder auch Probleme, muss man auch sagen. Also sie sind jetzt nicht für mich nicht der klare Favorit weiterzukommen. Und damit ich jetzt sage, hinter England zweiter Platz, sehe ich jetzt nicht so. Sie könnten auch Letzter werden, sie könnten aber auch Zweiter oder Dritter werden. Ich finde, die Tschechen sind brutal schwer einzuschätzen. Zeigt auch ein bisschen der Blick auf die letzten Spiele. Gegen Wales haben sie beispielsweise 1-0 verloren. Das ist, würde ich eher sagen, ein enttäuschendes Ergebnis. Davor aber gegen Belgien zu Hause ein 1-1 geholt. Also gegen den Top-Favorit Belgien in der WM-Quali ein Unentschieden holen, das ist schon aller Ehren wert. Das ist alles andere als ein schlechtes Ergebnis. Und das, allein das zeigt schon so ein bisschen auf, dass für mich ja eine Unwägbarkeit ist, Tschechien einzuschätzen. Also da hast du alles mit dabei. Beispielsweise in der Nations League haben sie gegen Schottland schon gespielt. Also auch da gibt es ein Wiedersehen, doppeltes Wiedersehen. Da haben sie beide Spiele verloren gegen die Schotten. Ist jetzt auch eher überraschend, finde ich. Also Tschechien kann dich überraschen, kann aber auch enttäuschen. Ich finde, das ist wirklich eine kleine Wundertüte in dieser Gruppe und ich tue mich sehr, sehr schwer zu sagen, werden die jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter.
Ja.
Alles möglich für mich.
Ja, würde ich auch mitgehen. Und dann haben wir ja auch noch die Schotten in der Verlosung, wo ich eigentlich dasselbe Urteil treffen würde, auch wenn es nicht so gut passt wie bei Österreich. Nämlich das Qualitätsniveau würde ich fast zusammenfassen als ordentliche Bundesligamannschaft. So könnte man es einordnen, was die Qualität des Kaders angeht. Du hast Spieler aus Schottland, du hast aber auch Spieler aus der Premier League dabei, die das Ganze eben doch ein bisschen anheben. Du hast viele, viele Spieler, die auch für ja solide Arbeit gegen den Ball stehen. Da vielleicht der bekannteste im Mittelfeld, defensiv eher Scott McTominay, der ja bei Manchester United durchaus eine gute Rolle spielen durfte, schon in seiner relativ jungen Karriere. John McGinn dürfte manchen noch ein McGinn, richtig ausgesprochen, dürfte manchen noch ein Begriff sein, spielt bei Aston Villa, also auch Premier League. Und dann hinten hast du natürlich ein, zwei, finde ich wirklich große Namen, kann man immer diskutieren, aber ich bin ja riesiger Andrew Robertson-Fan. Also da würde ich sagen, haben sie mit dem Linksverteidiger-Position haben sie sowieso Glück oder Pech in dem Sinne, denn Robertson und
Oder
Tierney,
Pech.
die für mich beiden besten Spieler des Kaders, sind beides Linksverteidiger.
Ja, wobei Tierney, glaube ich, ja, kann ja auch gut und gerne in der Dreierkette den linken Innenverteidiger spielen. Sprich, wenn du da Dreierkette aufstellst, hast du beide im Kader und dann hast du da wirklich eine tolle linke Seite. Aber ja, Pech, wenn man so will, ne, dass die beiden stärksten Spieler vermeintlich Linksverteidiger sind. Ansonsten Schwäche bei Schottland, und das wird wahrscheinlich keinen überraschen, für mich ein bisschen der Angriff. Da hast du nicht diesen einen Spieler, wo du auch wieder sagst, boah, der wird mir da die Tore garantieren oder der spielt auf allerhöchstem Niveau. Da sehe ich so ein bisschen die Schwäche. Ansonsten Mittelfeld, McTominay, klar gesetzt von Man United, ein toller Abräumer, gefällt mir sehr. So ein bisschen die Suchek-Rolle, finde ich. Ne? Groß gewachsen, stark,
Genau, ja.
zweikampfstark, kräftig, kann dir wirklich den tollen Abräumer vor der Sechs geben, der da die Abwehrreihe beschützt. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr interessante Personalie. Aber so am Weg nach vorne, da fehlt es mir dann ein bisschen bei Schottland. Das ist, ja, geht es besser, finde ich.
Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, der einzige wirklich nennenswerte Name ist Ryan Fraser von Newcastle, der auch durchaus schon sehr, sehr gute Leistungen in der Premier League gezeigt hat, aber eben auch nicht konstant. Also das ist so ein Spieler, den hast du immer in der einen Woche auf dem Zettel, weil er in einem Highlight-Clip auftaucht, aber dann vergisst du ihn fast wieder, weil er 4 Wochen kein Highlight drin hat. Der braucht natürlich dann seine Bestform, um hier wirklich auffallen zu können und Schottland helfen zu können. Im Endeffekt, ja. Du hast den schönen Vergleich gesagt, Scott McTominay, Suchek. Da sehe ich Suchek ein bisschen vorne und deswegen tendiere ich fast dazu, auch Tschechien einen kleinen Ticken tatsächlich über Schottland noch einzuordnen, um vielleicht auch zum
Interessant.
Gruppenfazit zu kommen. England einfach ein wahnsinniger Kader, auf den ich mich sehr freue. Deswegen Platz 1 für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher als der Niederländer. Ich sehe sie da tatsächlich auch nochmal eine Qualitätsstufe über der Niederlande, wenn wir auf Gruppe C zurückblicken. Und dann haben wir eben die Kroaten, die Tschechen und die Schotten, wo ich echt sagen würde, das wird eng zwischen diesen drei Mannschaften.
Das wird mega eng. Also, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben ja bei der EM geplant, im Zweitagesrhythmus immer auf die jeweiligen Spieltage zu blicken und die dann zu tippen. Dementsprechend möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Ergebnistippschiene oder Tabellentippschiene gehen, aber ich sehe sehr viele Unentschieden vorab in diesem in dieser Gruppe. Also Kroatien, Tschechien, kann easy ein Unentschieden sein. Tschechien, Schottland, fast schon safe ein Unentschieden für mich. Also ich sehe da wirklich sehr, sehr viele Punkteteilungen, wo du sagst, okay, das hilft keinem so richtig und sprich, das kann dazu führen, dass der Tabellendritte in dieser Gruppe dann ausscheidet, weil er einfach nur 2 Punkte hat am Ende. Denn England, da sind wir uns einig, sollte mindestens 2 Spiele gewinnen, wenn nicht alle 3 sogar in der Gruppe, sprich, die sind dann klar weg und dahinter, ne, lauter Punkteteilung, alle bei 2 Punkten, wenn alle bei 2 Punkten bleiben, dann kommt einer weiter, aber der Dritte ist dann wahrscheinlich raus. Also ja, ich sehe Platz 2 bis 3 ausgeglichen, auf einem Niveau, schwer zu prognostizieren.
Ja, könnte auf jeden Fall einer dieser Gruppen sein, wo dann eben der Dritte nicht weiterkommt. Nicht, weil sie es nicht verdient hätten von der Qualität, sondern
Genau,
weil
weil es
ja
eine
sehr
schwere
schwer
Gruppe
sein
ist, genau.
könnte, überhaupt einen Sieg zu sammeln für alle Beteiligten, ne? Und dann unentschieden
Ja.
dich vielleicht punktemäßig zurückfallen lassen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Gruppe, auf die ich mich sehr freue. Wir haben, wie gesagt, die Engländer, die vielleicht schon bereit sind für den nächsten Schritt, auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast sind. Wir haben die Kroaten, die für uns ein bisschen zu alt vielleicht geworden sind, die ihren großen Schritt im Finale ja nur um ein einziges Spiel verpasst haben am Ende. Und dann haben wir mit Schottland eine sehr solide Mannschaft und mit den Tschechen natürlich auch solide. Es gab ja mal eine Zeit, übrigens, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber EM 2004 war ich unfassbar großer Tschechien-Fan. Milan
Wer war
Baroš
es nicht?
dabei, Pavel Nedved dabei. Ich hatte tatsächlich sogar ein tschechisches Nationalmannschaftstrikot mit Nedved zu der Zeit.
Karel Poborski noch dabei, da gab es schon einige tolle Namen. Ja, schwärmen wir ein bisschen von der Vergangenheit. Ich will noch einen Geheimtipp, weil ich es ja bei der anderen Gruppe gleich 2 genannt habe. Einen habe ich hier gefunden. Wer tippt, dass Kroatien nicht weiterkommt, egal ob sie Dritter oder Vierter werden, einfach qualifiziert sich nicht für die nächste Runde, gibt es beispielsweise bei Bet365 eine 3,40.
Oh, das finde ich viel zu hoch. Ist tatsächlich,
Das
finde ich,
ist
halte ich für
interessant,
sehr, sehr gut möglich.
weil nochmal 2 Unentschieden, sammelst irgendwie nur 2 Punkte, weil du gegen England verlierst, oder sogar 3 Unentschieden, ne? Einfach dreimal Punkteteilung. Könntest du schon easy direkt einer der schwächsten Gruppendritten sein, ohne dass du ja wirklich schlecht gespielt hast oder überhaupt eine Niederlage kassiert hast? Zack, bist du ausgeschieden.
Ja, vor allen Dingen ein
3,40er
paar wichtige
Quote.
Führungsspieler im Ruhestand auf beim letzten Turnier vielleicht den Höhepunkt erreicht. Das sind ja alles Punkte, da haben wir schon öfter gesehen, sogar
Ja,
bei
ja.
Deutschland. Das kann zu Blamagen in der Gruppenphase schon kommen und das eben in einer sehr
Absolut.
unangenehmen Gruppe auch, ne? Wo man jetzt nicht
Absolut,
so absolute
absolut.
Selbstläufer hat in keinem
Ja.
Spiel. Also finde ich einen sehr schönen Tipp, den du hier zum Abschluss
Ja.
dann für die Gruppe nochmal rausgesucht hast. Zum Abschluss sei euch auch nochmal ans Herz gelegt. Es gibt nicht nur Artikel, die ihr euch zu Gemüte führen könnt und diesen wunderschönen Podcast, der ja weiterhin regelmäßig erscheinen wird. Die letzten beiden Gruppen besprechen wir dann schon in 2 Tagen. Dann geht's mit den Spielvorbesprechungen los im Laufe des Turniers. Es gibt auch ein Videoformat von Wettbasis. Beidfüßig heißt das Ganze, unter anderem mit dem Weltmeister Andy Brehme. Also ganz große Namen da auch für euch am Start, die das Ganze behandeln. Das sind Videoform. Schönes Format. Guckt da gerne auch nochmal rein. Ansonsten gibt's natürlich organisatorisch wie immer hinten raus nochmal für euch die Hinweise, dass ihr uns erreichen könnt. Entweder per Mail an podcast@wettbasis.com. Oder ihr schaut einfach mal auf Instagram vorbei, wettbasis_de oder auf Twitter einfach nur @wettbasis. So erreicht ihr uns. Wir hören uns in 2 Tagen mit den Gruppen E und F wieder. Es gibt beidfüßig, es gibt tolle Artikel auf wettbasis.com. Ich glaube, ich habe alles gesagt, oder Alex?
Ja, wir hören uns in 2 Tagen wieder, dann die nächsten Gruppen, unter anderem die Deutschlandgruppe. Da bin ich sehr gespannt, was du da an Tipps, Prognosen, Analysen auspackst. In dem Sinne, bis dann, ciao, ciao.
Ciao.